Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 27.09.2015. Und wir feiern bei strahlendem Sonnenschein Gottesdienst. Ist das nicht wunderbar? Und wir sind von Hannah und Klaus mit einer schönen Musik hier begrüßt worden. Und ich glaube, ihr setzt euch jetzt alle so bequem in euren Stuhl. Und seid ganz gespannt auf das, was heute kommt. Ich möchte euch begrüßen mit der Tageslosung. Muss ich mal. Die Technik hat nämlich heute Morgen leichte Probleme mit der Projektion. Wir hoffen, dass wir alles hinkriegen. Da ist sie, genau. Sie steht im Propheten Jesaja. Der Herr macht das Wort seiner Knechte wahr und vollführt den Ratschluss, den seine Boten verkünden. Das ist ein Text, der ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und es geht dabei um Gott, der zu seinem Wort steht, das er seinen Boten, seinen Botschaftern, seinen Knechten mitgibt. Ein paar Verse, drei Verse vorher, steht etwas, was den Zusammenhang nochmal deutlich macht. Nämlich Gott hat ein Wort an sein Volk. Und er stellt sich vor als ein ganz, ganz wichtiger. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich im Mutterleib geformt hat. Ich bin der Herr, der alles bewirkt, der ganz allein den Himmel ausgespannt hat, der die Erde gegründet hat aus eigener Kraft. So einen großen Gott haben wir. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Zusage. Und wenn wir heute rausgucken und die Natur sehen, wie sie sich langsam, aber sicher herbstlich verfärbt und wieder neue Farben hervorbringt, dann können wir staunen über die Größe unseres Gottes. Ich möchte, dass wir mit Gott reden und dazu aufstehen. Ja, Gott, großer, allmächtiger Herr, Schöpfer Himmels und der Erde. Wir danken dir dafür, dass du auch uns geschaffen hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus zu Kindern gemacht hast. Und wir zu dir kommen dürfen und Vater, Papa sagen können. Herr, das ist unbegreiflich. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen Tag schenkst. Danke dir dafür, dass wir das hier in aller Freiheit tun können, in allem Wohlbefinden. Danke, Herr, dass du uns heute Morgen begegnen möchtest, dass wir dein Wort hören und jemanden, der es uns erklärt, der deine Botschaft an uns weitergibt. Ich bitte dich, segne Rolf. Und ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass wir dir nicht egal sind, dass du jeden Einzelnen siehst und kennst und liebst. Und so bitte ich dich um deinen Segen hier in deinem Haus. Amen. Kleine, nicht repräsentative Umfrage. Wer war letzten Sonntag auch schon hier? Das sind jetzt ein paar, nicht die meisten. Für einige von euch wird es jetzt also überraschend sein, wenn ich sage, wir wollen, das machen wir jeden Sonntag, das kennt ihr auch, wenn ihr vor 14 Tagen hier gewesen seid, beim nächsten Lied sammeln. Wir sammeln bloß heute nicht für uns, also für die Belange dieser Gemeinde, dass wir hier unsere Vorhaben alle finanziert bekommen, sondern wir sammeln heute eine besondere Sammlung, nämlich für unsere Bundesgemeinschaft, den Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Dazu habt ihr letzte Woche eine Videobotschaft gesehen. Die wollen wir heute nicht wiederholen, aber ich hoffe, dass ihr extra viel Geld mit eingesteckt habt, weil der Bund hat es tatsächlich bitter nötig. Er hat seine Arbeit in den letzten Jahren deutlich ausweiten können. Das ist wunderbar. Das ist ganz toll, dass wir Möglichkeiten haben, für die wir Mitarbeiter aussenden müssen. Das Problem ist, im Moment ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Und deswegen möchte ich euch bitten, ganz tief in die Tasche zu greifen. Beziehungsweise wer jetzt eben heute unvorbereitet hierher gekommen ist, der hat die Möglichkeit, auch unserem Kassierer das Unbar einfach aufs Konto zu überweisen mit dem Vermerk Bundesopfer. Da können dann auch gerne größere Summen dann transferiert werden, die man nicht so gerne in den Klingelbeutel steckt. Um euch das nochmal zu verdeutlichen, es heißt der Bundesopfertag. Ich habe einmal eine kleine Geschichte gehört, nämlich die Geschichte von einem Huhn und einem Schwein, die spazieren gingen. Und dann kommen die beiden an einer Gaststätte vorbei und da steht draußen so ein Reiter, der im Prinzip die Speisekarte auflistet und in der Regel stehen da ja immer mit Kreide drauf die Tagesangebote. Und da stand, friss es Schnitzel mit Spiegelei. Da guckt das Schwein ganz betrübt das Huhn an und sagt, für euch ist das eine Spende, für unser Eins ist es ein Opfer. Wir wollen, während wir sammeln, damit man das nicht so hört, dass nur Kleingeld da reinkommt, singen ein Morgenlied, die güldene Sonne, voll Freud und Wonne. Und in der dritten Strophe, die wir singen werden, ist ein Stück nochmal das aufgenommen, was wir gerade auch in der Losung und in dem Jesaja-Text gehört haben, nämlich ein Lobpreis Gottes am Morgen, dass man jeden Morgen aufsteht und sich wirklich klar macht, Gott, du bist da, wunderbar, dass ich auch da sein darf.
Thomas, du kriegst jetzt eine Schlachtfeldbeförderung.
Bitte, was will ich?
Würdest du mitsingen, bitte?
Ich soll mitsingen?
Ja, danke. Der Thomas wusste davon nichts. Ich habe meine Noten vergessen, jetzt muss er spielen. Singen, während ich spiele. Okay. In den Zusammenhang, sonst hätte die Hanna Anja geflötet.
Alles klar.
Okay.
Du hast die Noten vergessen und ich muss leiden.
Genau.
Gut, also. Nein, das ist eine Spende. Ja, dann kann ich ja gleich hier vorne stehen bleiben. Also müsst ihr mich weiter ansehen. Draußen habt ihr schon. Draußen im Durchgang zum Altbau habt ihr schon einen Tisch gesehen, der da nicht jede Woche so steht. Der Tisch steht zwar jede Woche da, aber das, was da drauf steht, nicht. Ich habe nämlich da schon Nudelpäckchen, Konservendosen und so Sachen gesehen. Das deutet auf etwas hin, nämlich nächste Woche feiern wir auch hier in der Gemeinde Erntedank. Das ist ja für Städter immer so ein ganz komisches Fest. Wir haben da ja so wenig Bezug zu. Ne? Also genauso wie man immer nur für 20 Euro an die Spritsäule fährt, genauso geht man im Supermarkt, um frische Sachen zu kaufen und meint, die macht der Kaufmann selber nachts in seinem Keller. Das stimmt aber nicht, sondern die wachsen zum Teil tatsächlich real auf dem Feld, manchmal auch unter Glas. Aber irgendjemand muss das wachsen lassen. Und das haben wir gerade besungen. Und nächste Woche wollen wir wieder sammeln. Das heißt, wir bringen Erntegaben, allerdings möglichst bitte keine frischen Sachen, sondern tatsächlich abgepackt, veredelt, nennt man das ja heute, in Tüten, Dosen, Päckchen, weil wir wollen das natürlich nicht hier für die Mitarbeiter des Gemeindehauses haben, sondern wir wollen es weitergeben an bedürftige Menschen. Und deswegen bringt es bitte nächste Woche mit. Nächste Woche zum Erntedankfest sammeln wir hier und haben Essensspenden. Ich glaube, Gerd, es geht an Stern im Norden. Ne? Dann darf ich jetzt Bernd Sander und Norbert Vogel nach vorne bitten. Die bekommen jetzt von mir das Mikrofon.
Das fängt an.
Ja, pass auf, halt es nicht so weit weg, halt es näher dran. Der Björn regelt das einfach entsprechend zurück.
Ja, nicht, dass ich hier die Gemeinde anschreien muss. Ich denke mir, es geht euch so, wie es uns im Gemeindeleitungskreis geht. In den letzten Wochen, da ist ein Thema eigentlich jeden Tag immer wieder im Fernsehen zu sehen, im Radio zu hören oder auch eben unmittelbar so zu erleben. Es sind ganz, ganz viele Menschen in Not, die also auch nach Deutschland strömen, nicht nur, aber unter anderem eben auch. Und auch wir haben uns in der Gemeindeleitung Gedanken gemacht, ja, wie begegnen wir eigentlich so diesem Zulauf von Menschen, was können wir tun, was können wir auch konkret irgendwie anpacken. Und dieses Thema hat uns nicht erst seit einer Woche, sondern auch schon seit längeren Wochen beschäftigt. Und wir wollen zwei Statements abgeben. Ich halte mich kurz, damit Norbert ein bisschen mehr Zeit bekommt. Und wir haben als Gemeindeleitung wirklich mit Freude wahrgenommen, dass auch über den E-Mail-Verteiler sehr, sehr viel Menschen aktiv geworden sind aus der Gemeinde. Ich nenne einfach mal drei, die mir gerade einfallen. Das wäre der Johannes von Dewitz, das wäre die Lena Glöckel und auch die Casey Colby. Aber das nur stellvertretend für viele andere auch unter euch und in der Gemeinde, die sich engagieren. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass ihr als Einzelperson, aber eben auch als Kleingruppen in der Gemeinde aktiv geworden seid und ganz konkrete Hilfestellungen gebt, dass ihr Menschen besucht, die in Heim untergebracht sind, dass ihr Sachen hinbringt, die dort gebraucht werden. Und wir wollen euch einfach auch von dieser Stelle aus als Gemeindeleitung darin bekräftigen, das zu tun, freuen uns riesig darüber, dass ihr da auch wirklich die Liebe Gottes in eurem Herzen so weitertragt zu den Menschen, die wirklich Liebe brauchen und auch ganz besonders eben ganz handfeste Dinge. Also da wollen wir euch Mut machen, auch als Gemeinde diejenigen, die aktiv sind, zu unterstützen. Und wir beten für euch und unseren Segen habt ihr da einfach, weil wir auch darin wirklich sehen, dass ihr unterwegs seid, wirklich Menschen zu helfen und ihnen einfach auch zu dienen.
Ja, Bernd hat vieles schon gesagt. Wir wollen also nicht jetzt als Gemeindeleitung sagen, jetzt machen wir noch einen neuen Arbeitszweig oder so, sondern wir wollen das Bestehende stärken. Bernd hat gerade einige Aktionen gesagt. Ich habe beispielsweise auch in letzter Woche mitbekommen, dass es in einem Gesprächskreis nach dem letzten Gottesdienst die Initiative war, Deutschkurse anzubieten. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch hier, der sich insbesondere hier mit Körne verbunden weiß, die Möglichkeit, hier bei den Aktionen, die andere Kirchengemeinden in Körne machen. Und natürlich ganz wichtig auch unsere eigene Arbeit, die Stern im Norden Arbeit, wo ja schon seit ungefähr 3/4 Jahren das regelmäßige Treffen auch mit Flüchtlingen geht. Sicherlich eine ganz tolle Möglichkeit, auch einfach mal Flüchtlinge wirklich mal ganz konkret auch kennenzulernen. Viele von uns, und ich schließe mich da selber ein, haben bis jetzt einfach diesen Kontakt so noch nicht. Und beim letzten Mal waren zum Beispiel 10 Leute aus unserer Gemeinde da, das ist ganz toll. Und wir wollen das einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen und wollen uns nach dem Gottesdienst zu einem Gesprächskreis hier vorne in den Räumen treffen. Als ich die Idee hatte, habe ich kurz darauf gelesen, dass das genau der Wunsch auch war, der Leute, die letzte Woche hier schon zusammensaßen, dass es hier weitergeht. Und dieses Gesprächsangebot, das wollen wir eben schaffen und möchte jetzt schon ganz herzlich einladen, nach dem Gottesdienst, dass wir uns austauschen und ganz konkret eben auch überlegen, was läuft, wie können wir Bestehendes stärken und wie sind wir da gefragt. Danke.
Ja, ich möchte ganz herzlich einladen zum Gebet.
mit einem H, gehen und beten, das ist ein Gebetstreffen, was viermal im Jahr stattfindet. Initiator ist Evangelische Allianz und 24/7 Prayer. Und die Idee ist, dass Menschen, Beter, denen Dortmund auf dem Herz liegt, dass sie zusammenkommen und vor Ort für die Menschen in der Stadt beten. Ganz konkret wird es am 29. September, also kommender Dienstag in 2 Tagen, um Gebet für Jugendliche und Kinder in der Nordstadt gehen. Und die Vorbereitenden haben für dieses Gebetstreffen auch eine ganze Reihe von Leitern von Einrichtungen und Werken angefragt, die bei dem Gebet dabei sein werden, das thematisch auch anleiten werden. Ganz herzliche Einladung. Treffpunkt ist vor der Schiffskoje der Kita in der Nordstadt in der Nähe des Borsigplatzes. Also ganz herzliche Einladung. Diese Flyer liegen überall vorne auf den Tischen aus. Also wenn ihr mögt, bedient euch und schaut doch einfach mal bei diesem Gebetstreffen vorbei. Jetzt bitte ich Bernd und Annette Sander mit der Rita und allen, die noch dazugehören, dass ihr nach vorne kommt. Ja, ihr steht hier vorne, weil wir in unserer Gemeinde das so machen, dass wir Kinder, kleine Kinder nach ihrer Geburt nicht taufen, so wie das in den großen Kirchen üblich ist, sondern wir segnen sie. Die Segnung ist aber kein Ersatz für die Taufe. Wir taufen dann auch Menschen, aber das tun wir später auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin. Und diese Segnung, das machen wir deswegen, weil Babys, weil kleine Kinder Gott sehr wichtig sind. Auch schon Jesus sehr wichtig waren zur Lebzeit. Jesus hat auch Kinder gesegnet. Und so wollen wir dich, Rita, heute Morgen auch segnen. Wir wollen für dich beten und dich segnen. Und ich habe für diese Segnung einen Bibeltext ausgesucht. Ein Wort Gottes aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 44, Vers 24, und in der Luther-Übersetzung heißt es: So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an bereitet hat. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und der die Erde festmacht ohne Gehilfen. Jetzt weiß ich nicht, was du, Rita, davon hältst, von diesem Bibelwort. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Irgendwie klingt das ja vielleicht, wenn man es zum ersten Mal hört, komisch. Also ich habe auch so gedacht, als ich den Vers hörte, da fehlt doch was. Was spricht denn der Herr jetzt so genau? Und das stimmt. Dieser Vers aus der Bibel ist wie ein Doppelpunkt. Da kommt noch was hinterher. Man kann das in der Bibel nachlesen, was hinterher kommt. In der Bibel steht, dass Gott, ein Herr der Geschichte ist. Damals der Geschichte Israels. Und wie Gott dem Volk Israel Schutz verheißt und einen neuen Anfang nach schwieriger Zeit. Und durch Jesus Christus gilt das auch für dich, Rita. Gott, der Herr und Schöpfer dieser Welt, ist bei dir, ist mit dir auf dem Weg, was immer auch kommt. Und wenn es mal schwierig wird, dann kommt auch wieder eine neue Zeit. Und er wird dich begleiten, er wird dich bewahren und er wird dich versorgen. Darauf vertrauen wir und dafür beten wir jetzt. Und so wollen wir, aber gerne, aber dann brauchen wir das Mikrofon.
Ihr wisst ja, ich kann meine Klappe ja nicht halten, aber es ist mir ganz wichtig. Also wir stehen jetzt hier als Familie und das war immer unser größter Wunsch, eine große Familie zu sein. Und nachdem der Louis zur Welt gekommen ist, waren wir ja auch 10 Jahre eine kleine Familie mit 3 Personen. Jetzt sind wir eine große Familie mit 4 Kindern. Und die Rita ist so die Letzte, die zu uns gekommen ist, wahrscheinlich. Und es ist einfach unheimlich schön, auch hier als Familie zu stehen, als Beschenkte, auch von Gott so Beschenkte zu sein, durch Rita auch und auch durch Carsten und durch Marie und durch Louis. aber auch beschenkt zu sein durch die vielen Freunde, die heute da sind und die Familie und die Verwandtschaft, die heute da ist, die uns mitträgt in all dem, was wir da so auch tun. Und ja, da freuen wir uns einfach, dass die Rita so unser Küken ist und dass Gott sie tatsächlich in ihr Mutterleib, im Mutterleib geformt hat, ne? Wenn das auch nicht bei Mama hier so war, aber du bist bei uns, ne? Und Gott ist immer bei dir. Und das ist total ein schönes Wort von dir, Rolf. Das wollte ich einfach noch so sagen.
Ja. Danke. Ich kann es hier. Ja.
Jetzt der Segen, Entschuldige, aber es musste
das alles gut. Und jetzt wollen wir, dich, Rita, wir wollen dich segnen. Und segnen heißt, dass Gott dich freundlich anschaut, Rita. Dass Gott sich dir zuwendet, weil er dich total wichtig findet, weil er dich lieb hat. Und Gott wendet sich aber nicht nur der Rita zu, sondern auch Annette dir und Bernd dir und Carsten und Marie und Luis euch. Er segnet euch als Familie, weil er euch wertschätzt, weil ihr wichtig für ihn seid. Und weil er sagt, ich will auf euch Acht geben, komme auch was wolle. Und so möchte ich jetzt Rita für dich beten und dich segnen. Liebe Rita, der Herr Jesus segne dich. Der Herr Jesus beschützt dich. Er schaut dich freundlich an. Er hat dich lieb. Er versorgt dich. Und wenn auf deinem Lebensweg schöne Dinge sind, so wird er dich dort hindurchführen und segnen und dich das genießen lassen. Und wenn schwierige Zeiten kommen, so wird er seine Hand über dir halten. Und er wird zu deiner Seite sein und er wird vor dir und hinter dir sein, um dich zu beschirmen und zu beschützen. Und um dir eine Zukunft zu geben, eine Zukunft, die gut ist. Eine Zukunft, die dein Leben wirklich heil sein lässt, für alle Ewigkeit. So segne dich, Rita, der Herr Jesus Christus, der lebendige Herr, der auferstanden ist und der bei dir ist. Amen.
Amen.
Ihr habt alle einen solchen gefalteten Zettel am Eingang bekommen. Da stehen hinten noch eine ganze Menge mehr Informationen drauf. Die müsst ihr nicht jetzt lesen. Die dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen oder zwischendurch mal. Da wir heute so viel jetzt gehört und still sitzen mussten, möchte ich euch die Gelegenheit geben, mal nochmal in Bewegung zu kommen. Und zwar finde ich es einfach wichtig und schön, wenn ihr jetzt aufsteht, euch mal rumdreht oder euch eurem Nachbarn zuwendet. Stopp! Moment. Weiß ich, dass ihr das alles könnt? Ich möchte euch eine Aufgabe mitgeben. Nämlich, wenn ihr denjenigen, der davor, hinter, neben euch steht, schon kennt, dann begrüßt ihn herzlich mit einem Satz, wie es euch geht. Wenn ihr denjenigen nicht kennt, dann bitte ich euch, stellt euch wenigstens mit Namen vor und vielleicht auch so ein bisschen, wo ihr wohnt, welche Schuhgröße ihr habt, was euer Lieblingsgericht ist, so ein bisschen unverbindlich, aber so, dass man so eine kleine Idee hat, wer da vor einem steht. Da nehmen wir uns jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit für, dass wir so ein bisschen lockerer werden wieder. Ihr dürft Ja. Wehe.
Pja.
Wehe, wenn sie losgelassen. Ich. Also ich finde das super, dass ihr alle jetzt ziemlich vehement ins Gespräch gekommen seid. Ein kleiner Tipp, setzt diese Gespräche doch nachher noch fort. Wir haben ja Kaffee und ein paar kleine Kekse, glaube ich auch. Also nach dem Gottesdienst ist auch das Café unten noch auf. Da gibt es sogar etwas exklusivere Warm- und Kaltgetränke gegen einen kleinen Obolus. Also behaltet euch den Gesprächsstoff warm. Das Thema, das konntet ihr vorne auch lesen, lautet ja heute: Wie finde ich zurück zum Glauben? Und ich bin schon sehr lange Christ. Ich kann mich noch genau daran erinnern, also ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und meine Eltern haben im Gemeindechor mitgesungen. Und wie das immer so ist, dann musste der Gemeindechor dann bei Veranstaltungen auch in anderen Gemeinden dann schon mal aushelfen. Und anlässlich einer solchen Gelegenheit hat mich eine Predigt so getroffen, dass ich gesagt habe, das muss ich festmachen mit Gott. Das ist mittlerweile 40 Jahre her. So alt bin ich schon. Das ist mittlerweile 40 Jahre her. Und ich stelle allerdings immer wieder fest, dass es keine so durchgehende Bewegung oder Entwicklung war, dass ich sage, super, da war so der Tag, wo du gesagt hast, okay Gott, ich mache das mit dir und ab jetzt geht es nur noch steil bergauf. Sondern ich kann mich eben an Zeiten erinnern, wo ich auch mich ganz schön ein bisschen verkrochen habe. Wo ich zwar dann in der Gemeinde mitgearbeitet habe, aber längst nicht so, ich sag mal, offensiv und aus vollem Herzen, sondern eher aus Pflichtbewusstsein. Und manchmal war das auch ganz schön schwer und ich hatte auch eine Menge Fragen. Und dann war es immer gut, wenn ich Menschen hatte, mit denen ich über diese Fragen sprechen konnte, die mir ein Stück weit das Wort Gottes und seine Zusagen an mich aufschließen. Und solche Gelegenheiten kann ich jedem nur empfehlen, immer mal wieder zu suchen. Entweder, dass er zu Freunden geht oder, dafür hat unser Pastor Arne Völke mittwochsabends das offene Pastorenbüro eingerichtet, da kann man auch hingehen. Man kann aber auch zu ganz wildfremden Leuten gehen, was je nachdem, was einen gerade beschäftigt, manchmal einfacher ist, weil man in einem etwas noch geschützteren Raum ist und keine Angst haben muss, dass es irgendwo dahin geht, wo Menschen einen näher kennen. Und gestern war auch so ein Tag, ein Männertag. Und 10 Männer aus unserer Gemeinde waren da und haben sich einfach mal Impulsen ausgesetzt, um sich selber als Männer zu feiern und bewusst als Mann mit Gott zu reden. Und die wollen uns davon berichten und ich darf die jetzt mal hier nach vorne bitten, wer da gestern mit war. Und ich glaube, Dirk, du bist der Wort- und Redelsführer, du machst den Anfang. Ja. So einfach nur einen kurzen Bericht zu geben.
Ja, schön, dass so viele heute auch schon wieder da sind. Wir haben uns nämlich gestern den ganzen Tag in der FEG-Zentrale, sage ich jetzt mal, in Eversbach getroffen und haben Dirk Schröder getroffen. Dirk Schröder kenne ich schon, der macht Männerseminare in der Schweiz, zu dem ich zweimal war. Und das, was er wirklich gut kann, und das hat mir so gestern wirklich auch nochmal einen Aufruf gegeben, hier steht jetzt: Für Männer mein Leben, meine Sehnsucht, meine Schlacht. Richtig schwerwiegende Themen eigentlich, wo man denkt, Mensch, was muss ich denn alles machen als Mann? Ich habe doch schon genug zu tun. Und der Dirk Schröder, der hat für mich so eine super Art zu sagen, weißt du was, Gott hat bezahlt für dich, Gott hat dich lieb, Gott hat die Schlacht schon gewonnen. Du musst jetzt nur noch das Ende für mich durchführen. Du musst jetzt nur noch das tun, wofür ich dich geschaffen habe. Ich habe einen Namen für dich, einen Plan für dich, schon vor deiner Geburt ausgesucht. Du bist der Mann, den ich geschaffen habe und du kannst jetzt das tun aus dem sicheren Gewissen raus. Ich habe die Schlacht schon gewonnen und ich habe dich lieb. Und das befreit einem so, das macht einen frei ums Herz. Deswegen heißt die Bewegung auch, die dazu gehört, Free at Heart. Wer sich dafür interessiert, kann gerne beim Internet danach googeln oder mich auch gerne fragen. Aber ich war nicht alleine da, ich habe das nur initiiert, dass mal ein paar mitkommen. Ihr wollt gerne vielleicht auch eure Eindrücke sagen?
Ja, es ist ein unglaublich voller Tag, so ein Seminartag. Und es geht im Rahmen darum, dass der Dirk Schröder eigentlich mit Männern auf Segeltörn geht. Und das haben wir jetzt nicht gemacht. Es war sehr trocken dort im Saal. Aber er hat berichtet davon und das ist eigentlich dieses Konzept. Und es gibt viele wichtige Fragen, so meine Geschichte, meine Sehnsucht, auch Themen wie Risiko oder Freundschaft mit Gott. Und viele Fragen, die er uns gestellt hat, die hat er einfach so als Impuls mitgegeben. Und ich sag mal ein Zitat. Frage dich nicht, was die Welt braucht, frage dich lieber, was dich lebendig macht. Und dann geh hin und tu das Entsprechende. Denn die Welt braucht nicht so sehr wie Menschen, die lebendig geworden sind. Eine starke Frage war, was macht mich lebendig?
Ja, ich habe früher schon mal so ein Buch von einem seiner Lehrer gelesen, John Eldridge, der ungezähmte Mann. Das lese ich so alle paar Jahre wieder durch. Das hat mich immer wieder ganz neu inspiriert und der hat auch erwähnt. Und der Dirk Schröder ist ja so, der kommt auch aus Eutin und das ganze Mediterrane, dieses Küstenmäßig, hat mich auch sehr angesprochen, weil ich selber ein Küstenkind bin und da habe ich mich mit ihm so ein bisschen seelenverwandt gefühlt. Viel mit Segeln und Begriff aus den Segeln und das hat mich sehr angesprochen. Und auch die Fragen, die er gestellt hat, so in die Runde, die haben mich auch immer sehr, sehr getroffen und sehr nachdenklich gemacht. Und ich bin immer dabei, das aufzuarbeiten und brauche noch ein bisschen. Das war ganz toll. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Was er sehr schön fand für mich war, er hat mit sehr vielen Kinofilmen mit kleinen Sequenzen gearbeitet, mit Schlüsselszenen, die wirklich sehr, sehr gut zu den Themen passten und uns natürlich emotional richtig aufgemischt haben. Das war ganz toll.
Ein guter Coach hat keine Antworten, ein guter Coach stellt gute Fragen. Jesus hat gute Fragen gestellt. Und eine Frage war gestern, stell dir vor, du bist ein Schiff, also irgendwas, was auf dem Wasser fährt. Was möchtest du gerne sein? Da kann man an ein Schlauchboot denken, an ein Segelschiff. Und die ganz Harten denken gleich Flugzeugträger. Dann ist die Frage, wo bist du gerade unterwegs? In welchem Zustand ist das Schiff? Also du bist jetzt das Schiff. Wo bist du unterwegs? Du bist das, was du dir ausgesucht hast. Wie viele Leute sind an Bord? Was ist dein Auftrag? Das waren einige Fragen.
Von den vielen Anregungen, die er gegeben hat, habe ich mir mitgenommen, dass ich als Vater und Mann auch die Aufgabe habe, meine Kinder zu segnen.
Tja, vielen Dank für die Eindrücke, dass ihr sie mit uns geteilt habt. Ich denke aber, ihr seid nächstes Jahr wieder da, oder? Gut. Wir wollen jetzt gemeinsam vor Gott treten. Die Band wird uns dabei anleiten. Wir werden gemeinsam singen. Jeder darf mitsingen, keiner muss. Man darf die Texte auch einfach nur in sich bewegen. Aber lasst uns wirklich vor diesen großen, herrlichen Gott kommen. Klaus, du siehst so aus, als möchtest du vorher zu einem oder dem anderen Lied noch was sagen.
Genau, ganz kurz. Gott ist parteiisch. Gott hat Partei ergriffen, nämlich für die Schwachen. Ich denke gerade an die Flüchtlinge, von denen wir gehört haben, für die Kinder. Wir haben heute eins gesegnet. In der Bibel zieht sich eins durch. Gott hört auf das Schreien seiner Leute, wenn sie schreien müssen. Gebetsmittelartig lesen wir das in so Geschichtspsalmen, wo dann steht in der Notlage und dann schrien sie zu ihrem Gott und der Herr rettete sie. Ein cooler Gott.
Musik. ist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiland, starker Befreier, so bist nur du. Du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Und steht uns ganz zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns ganz zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns ganz zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns ganz zur Seite, wer kann uns widerstehen? Steht uns ganz zur Seite, was kann uns jemals hindern? Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, stärker Befreier, so bist nur du.
Thank you. my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
An deinem Kreuz wird mein Herz still, denn du, Herr, sahst meine Schuld, nahmst sie auf dich, durch dein Blut, alles, was mir wertvoll
dir am Kreuz
da sehen wir dann ganz klar, dass du auf unserer Seite stehst. Da sehen wir ganz klar, dass du uns liebst und dass du alles gibst, damit wir bei dir sein können. Danke dafür.
Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
ich kann nicht glauben. Wie finde ich zum Glauben? Oder wie finde ich zurück zum Glauben? 1994 kam ich als frisch gebackener Pastor in die neuen Bundesländer nach Ost-Berlin. Meine erste Stelle war in Adlershof, anschließend dann viele Jahre in Friedrichshain. Und in meiner Arbeit erzählten mir die Leute immer wieder, dass in der ehemaligen DDR Glaube und Christsein keine guten Karten hatten. Glaube galt als eine Weltanschauung für geistig Minderbemittelte und die SED verfolgte konsequent eine atheistische Bildungs- und Religionspolitik. Ein Weltbild wurde propagiert, immer wieder, was nicht religiös und materialistisch war. So ein typischer Slogan war: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, das klingt so lustig, aber das war wirklich Doktrin. Und das wurde auf ganz vielen Wegen von klein auf den Menschen beigebracht. Und gleichzeitig gab es eine Menge Repression gegenüber Gläubigen und Kirchen. Das alles hat seine Auswirkungen auf die Menschen gehabt. Zum Zeitpunkt der Gründung der DDR 1949 gehörten ca. 92% der Bevölkerung zu den großen christlichen Kirchen oder auch Religionsgemeinschaften. 92%. Heute hat sich das umgekehrt. Circa 80% in den neuen Bundesländern sind konfessionslos. Nur 8,2% in einer Umfrage haben geäußert, dass sie an einen persönlichen Gott glauben. 8%. Im Vergleich dazu, in den westlichen Bundesländern sind das durch die Bank 32%. Und warum ich nicht an Gott glauben kann, das ist ein Titel eines Artikels von der Autorin Katrin Spörr aus den neuen Bundesländern, der in der Zeitung Die Welt veröffentlicht wurde. Und ich möchte uns einen Ausschnitt daraus vorlesen. Sie schreibt, Katrin Spörr schreibt: Ich hätte immer ganz gern an Gott geglaubt. Schon lange bevor das Alter, der Tod und die Angst vor der Endlichkeit des Lebens mir nahe kam, hätte ich gern geglaubt, dass es Gott gibt. Ich fand schon als Jugendliche die Idee des Christentums sympathisch und die Angst vor der kalten Dorfkirche meiner Mutter wich der Bewunderung für die schlichte Feldsteinästhetik, die ich als Kind gar nicht wahrgenommen hatte. Aber wie kann man Glauben lernen? Ich habe viel versucht. Ich ging in die Christenlehre. Ich probierte Alternativen wie die Neuapostolen und die Baptisten aus. Doch sie alle schafften es nicht, in mir das Element des kindlichen Glaubens an naturwissenschaftlich Unerklärbares zu erzeugen. Ich wäre jeden Kompromiss eingegangen. Die Eigenverantwortlichkeit des Menschen hätte ich als Erklärung für das Leid, das Böse, das Schlechte und Ungerechte auf der Welt akzeptiert. Das Leben nach dem Tod, die Auferstehung Christi, die Erschaffung der Welt und die Jungfräulichkeit Marias hätte ich als Gleichnis verstanden. Aber alle intellektuellen Versuche sind gescheitert. Ich konnte nicht an Gott glauben, weder an einen realen noch an einen irgendwie metaphysischen. Ich kann an nichts glauben, was nicht erklärbar ist. Es gibt viele Gründe, warum Leute trotz Interesse am Glauben nicht zum Glauben finden, auch hier im Westen. Gesellschaftliche Gründe, so wie das in der DDR, der ehemaligen DDR war, intellektuelle Gründe, menschliche Probleme mit Gottes Bodenpersonal, Gründe, die in der eigenen Person liegen, sei es Prägung, Erziehung, dass man zum Beispiel Gott als Abzug des eigenen Vaterbilds versteht. Ja, das kann ganz schön schwierig sein, zum Glauben zu finden. Und auf der anderen Seite passiert es aber auch, dass Christen ihren Glauben verlieren. Und das ist ja oft ein schleichender Prozess, der ganz unscheinbar anfängt. Ich habe das persönlich auch erlebt. Ich kam zu Glauben, ich erlebte Gott, Jesus, Heiligen Geist ganz intensiv. Das war ganz toll, real, spürbar, warm wie ein Feuer in mir. Und dann wurde es langsam kalt. Beten wurde für mich zu einer leeren Pflichtübung. Bibellesen sagte mir nichts mehr. Und ich will jetzt gar nicht den Gründen dafür auf die Spur kommen. Klar, da gibt es eine ganze Reihe, vielleicht die Identitätsentwicklung, vielleicht Enttäuschungen, vielleicht falsche Prioritätssetzung. Aber dem will ich nicht nachgehen, sondern ich möchte mit euch heute der Frage nachgehen, wie finde ich zum Glauben, wie finde ich zurück zum Glauben, wie finde ich einen Zugang zum Glauben, wie finde ich zu einer neuen Lebendigkeit des Glaubens. Wenn dich diese Frage auch beschäftigt, dann hoffe ich, dass mein Predigttext heute und meine Predigt für dich hilfreich ist. Allerdings, und da muss ich noch eine Einschränkung machen, das Thema ist sehr komplex und mir ist bewusst, dass es nicht die eine Antwort gibt, die allen in gleicher Weise hilft. Trotzdem, ich bete darum, dass durch diesen Predigttext, durch Gottes Wort und mein Versuch in der Predigt, das auszulegen, dass wir dadurch Impulse bekommen, auf unserem Weg eine Antwort auf diese Frage zu finden und einen neuen oder tieferen Glauben finden. Und jetzt lese ich uns den Predigttext, Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine kanaanitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger: Sieh zu, dass du sie los wirst. Sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte: Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Da warf sich die Frau nieder und sagte: Hilf mir doch, Herr! Er antwortete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagte sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Du hast ein großes Vertrauen, Frau. Was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Bevor ich auf unsere Frage eingehe, noch eine ganz wichtige Vorbemerkung. Glaube, und darum geht es in diesem Text, Glaube ist hier Vertrauen zu Jesus. Da ist ja diese wirklich sperrige Begegnung von Jesus mit dieser Frau, diese Begegnung, die Fragen aufwirft, und am Ende sagt Jesus zu ihr: Du hast großes Vertrauen. Anders übersetzt: Dein Glaube ist groß. Im griechischen Grundtext ist das ein und dasselbe Wort für Glaube und Vertrauen. Glaube, so wie er hier gemeint ist, ist untrennbar verknüpft mit einer persönlichen Begegnung mit Jesus, mit einem Kontakt mit Jesus, der von Vertrauen geprägt ist. Und das wird eben auch im Verlauf dieser Geschichte deutlich. Die Frau kommt zu Jesus, sie spricht mit ihm, und nur so kann sich ihr Glaube zeigen, kann sie tatsächlich glauben. Das als Vorbemerkung. Glaube, das ist hier Vertrauen zu Jesus, Beziehung, in Beziehung treten mit Jesus. Wie finde ich zum Glauben? Zunächst einmal ein Negativbeispiel, wie es nicht geht. Frömmigkeit kann zum Glaubenshindernis werden. Wenn wir uns den Anfang der Geschichte anschauen, heißt es: Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Zwei Fragen: Von wo ging Jesus weg? Und wo liegen denn Tyrus und Sidon? Wenn man vorher ein wenig liest, stellen wir fest, Jesus hatte sich vorher zusammen mit seinen Jüngern in einer kleinen Ortschaft Genezareth am nordwestlichen Ufer des gleichnamigen Sees aufgehalten. Und dort ging echt die Post ab. Dort hatte Jesus viele Menschen angezogen. Er hatte Kranke geheilt und gelehrt. Großer Menschenauflauf. Und dann geriet Jesus in Konflikt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Diese hatten Jesus kritisiert. Warum? Weil seine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen hatten. Habe ich erst mal gedacht, kennst du doch. Haben wir zu Hause auch mit unseren Jungs. Nie waschen sie sich die Hände. Aber den Pharisäern ging es nicht um Hygiene, sondern um Vorschriften, die die früheren Gesetzeslehrer aufgestellt hatten, die auch jetzt für sie als göttliches Gebot galten. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer, das waren die Männer des Glaubens im alten Bund zur Zeit Jesu. Sie nahmen die Bibel ernst, sie lasen darin, sie kannten sich aus in der Bibel, sie beteten alleine und in der Öffentlichkeit, sie besuchten regelmäßig die Gottesdienste und gestalteten sie auch mit. Von ihrem Glauben her hatten sie klare Werte für ihren Leben, für ihren Alltag. Alles wunderbar. Und doch kamen sie mit Jesus nicht zurecht. Sie ärgerten sich über ihn. Sie griffen ihn an. Sie kritisierten ihn. Sie stellten ihn in Frage. Und im Laufe der Zeit hassten sie ihn regelrecht. Warum? Jesus sagt es kurz vorher im Matthäusevangelium. Sie hatten Gottes wirkliches Wort außer Kraft gesetzt mit ihren Überlieferungen. Und dann zitiert Jesus aus dem Alten Testament, und wir lesen das Matthäus 15, Vers 7 nach, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Mit anderen Worten, ihr ganzer Glaube ist nur noch eine leere Form. Gebete, Gottesdienste, Bibelkenntnis, all das hat nichts mehr mit Gott zu tun, nichts mehr mit Vertrauen zu Gott zu tun. Und als Ergebnis dieses Konflikts mit den Pharisäern und Gesetzeslehrern geht Jesus weg. Er zieht sich zurück 50 bis 60 Kilometer Richtung Westen, Richtung Mittelmeer, in die Nähe der Hafenstädte Tyrus und Sidon. Und dabei ist wichtig, dass wir verstehen, das sind Orte, die in der Bibel im Alten Testament häufig erwähnt wurden als Musterbeispiele für Menschen, die Feinde Gottes sind, Feinde von Gottes Volk, die in Distanz zu Gott stehen. Oft stehen Gerichtsworte im Alten Testament über diese beiden Städte, die Menschen dort. Und auch zur Zeit, wo Jesus lebte, so können wir das beim Geschichtsschreiber Josephus lesen, wohnten dort Menschen, die auf die Juden und ihren Glauben an Gott ganz schlecht zu sprechen waren. Da geht Jesus hin. Und da, in dieser Gegend, trifft er eine kanaanäische Frau. Und auch das ist ein pikantes Detail. Die Kanaanäer waren schon seit Urzeiten die Erzfeinde Israels gewesen. Was sagt uns das? Frömmigkeit ist kein guter Weg, um Glauben zu finden. Auch nicht, um zurück zum Glauben zu finden. Das, was wir in unserem Glauben tun können, unsere schönen Gottesdienste, Gebete, Bibelkenntnis, Werte, die wir haben, Spenden, die wir geben, all das gibt uns überhaupt keine Garantie, dass wir Jesus begegnen, dass wir ihm wirklich unser Vertrauen zeigen. Im Gegenteil, wir sehen an dieser Geschichte, es liegt die Gefahr darin, dass diese Dinge sich verselbstständigen, eine Hülle werden, wo der Inhalt fehlt. Die Gefahr besteht, dass wir mit all diesen geistlichen, frommen Dingen uns selbst meinen, unseren Willen tun. Und mit dem, was Gott wirklich will, sind wir nicht einverstanden. Da ärgern wir uns drüber. Und so, wie sich die frommen Männer damals über die Jünger ärgerten, ärgern wir uns dann vielleicht auch darüber, wie sich manche Menschen im Gottesdienst verhalten. Wir ärgern uns darüber, dass die Form von Gottesdienst, die uns wichtig ist, verloren geht. Wir ärgern uns vielleicht darüber, dass manche Menschen in der Gemeinde Aufgaben übernehmen, die sie unserer Meinung nach nicht haben sollten. Wir ärgern uns vielleicht, weil wir die Betreuung und die Begleitung, die wir uns in der Gemeinde wünschten, nicht bekommen. Wir ärgern uns vielleicht, weil Jesus unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es uns wünschen. Und was tut Jesus dann? das Gleiche wie damals. Er zieht sich zurück von den Frommen, um bei den Menschen zu sein, die weit weg sind. Gottlos leben, in der Hoffnung, dass er da den Glauben findet, den er bei uns nicht findet. Die Pharisäer sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht zum Glauben finden und zurückfinden können. Sie sind ein Beispiel dafür, dass Frömmigkeit, Glaubenspraxis nicht der Weg zum Glauben ist und nicht der Mittelpunkt des Glaubens ist. Jetzt aber zum Positivbeispiel. Da ist diese Frau, diese Kanaanäerin, eine nach jüdischen Maßstäben damals ungläubige Frau. Und Jesus sagt am Ende dieses Predigttextes, du hast einen großen Glauben. Die spannende Frage ist, wie kommt sie denn zu diesem großen Glauben? Das Erste, was auffällt, sie kommt mit ihrem Problem, ihrem größten Problem zu Jesus. Und das war wirklich ein Riesenproblem. Ihr Kind, ihre Tochter, so heißt es, wurde von einem bösen Geist furchtbar gequält. Jetzt fragen wir uns vielleicht, was kann das denn sein? Böser Geist, klingt schon komisch, irgendwie so ProSieben oder so. Im Matthäus-Evangelium lesen wir an anderen Stellen, was das konkret bedeuten konnte. Zum Beispiel Menschen, die von einem bösen Geist belastet, gequält wurden, zeigten hochgradig aggressives Verhalten mit hohem Gefährdungspotenzial für andere. Sie erlebten schwerwiegenden Kontrollverlust, schweres selbstverletzendes Verhalten, schwere epileptische Anfälle, völliger Sprachverlust, Lähmungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass all diese Krankheiten dämonischen Ursprungs seien. Aber ich will, dass wir verstehen, was für eine Not diese Frau hatte. Was für ein Riesenproblem. Ihr Kind, ihre Tochter, vielleicht die einzige, die sie hatte, litt so entsetzlich und sie konnte nichts tun. Tag ein, Tag aus, Woche für Woche ging das so. Richtig krass. Was wird sie nicht alles unternommen haben, um ihrem Kind zu helfen? Ärzte, vielleicht Priester, alles war vergeblich gewesen. Ihr ganzes Leben war von diesem Problem gezeichnet. Viel zu oft drehte sich alles um diese Not. Und jetzt kommt sie zu Jesus. Warum? Weil ihr irgendwer gesagt hat, ganz sicherlich, du, Jesus, ist in unsere Nähe gekommen. Weil ihr irgendjemand davon berichtet hatte, was Jesus lehrte und was er tat und was die Leute so über ihn sagten, das muss sie ja gehört haben. Sie hat gehört, dass er mit Vollmacht von Gott sprach, wie es sonst kein anderer konnte, dass er Kranke heilte und dass die Leute sagten, er ist der verheißene Messias. Und dann war in ihr eine Hoffnung aufgekeimt. Vielleicht kann er mir helfen. Und so sucht sie Jesus auf und sie schreit laut. Sie brüllt ihre Not aus ihrem Herzen. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Und da sehen wir, und das ist das Zweite, was ihren Glauben dann so auszeichnet, dass sie Jesus bekennt, nicht ihren Glauben. Als ich diese Formulierung, sie bekennt Jesus, las, da war ich irgendwie irritiert. Ich kriege das nicht so auf die Reihe. Ich habe das im Kommentar gelesen. Ich dachte, Mensch, die muss doch ihren Glauben bekennen. Aber nein, sie bekennt Jesus. Und wenn sie ihn Sohn Davids nennt, dann hatte das damals große Tragweite. Die Menschen im Judentum warteten damals auf einen Messias, schon lange, auf einen von Gott geschickten Retter, der das Schicksal, ihr Schicksal, das Schicksal ihres Volkes, des Volkes Gottes wenden würde, der das Volk Israel wiederherstellen würde. Und dieser Retter sollte der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel des berühmten Königs David sein. Und die Frau sagt, du bist der. Du bist der von Gott geschickte Retter. Und dann nennt sie ihn Herr. Das war damals zum einen sicherlich so eine allgemeine Anrede für einen Höhergestellten. Aber es ist im Neuen Testament immer auch ein Würdetitel für Jesus. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes ist Herr der Titel oder der Name, mit dem Yahweh, der Gottesname im Alten Testament, übersetzt wurde. Diese Frau bekennt Jesus, sie bekennt, dass da vor ihr einer in einzigartiger Weise ist und steht, der Gott unglaublich nahe ist, der Vollmacht hat. Und das sagt sie nicht nur einmal, sondern gleich im Doppelpack mit diesen beiden Titeln, die sie für Jesus gebraucht. Und ich finde das wichtig. Sie bekennt nicht ihren Glauben, sondern sie bekennt, wer Jesus ist. Das ist ein Unterschied. Sie hält sich nicht an ihrem Glauben fest. Jesus, ich vertraue dir, dass du mir helfen kannst, darum tue doch bitte etwas. Sondern sie hält sich an Jesus fest. Und sie setzt alles. In ihrer Not setzt sie alles auf diese eine Karte. Jesus, nur er ist der, von dem ich jetzt Hilfe erwarte. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt können wir sagen, super, die Frau hat großen Glauben, jetzt passiert das Wunder. Aber nicht. Jetzt fangen die Schwierigkeiten an. Was jetzt kommt, ist eigentlich unfassbar. Also das kriegen wir, also auch ich nicht, auf die Reihe mit meinem Bild, was ich so von dem lieben Herrn Jesus habe. Jesus, der liebevolle und barmherzige Menschenfreund. Das erste Hindernis, was sie erlebt, da kommt sie zu Jesus, da schreit sie sich die Seele aus dem Leib und Jesus schweigt. Er ignoriert sie. Er sagt kein Wort. Wie kann das sein? Will er nichts mit ihr zu tun haben? Das ist doch ein unglaublich arroganter Auftritt von Jesus, oder? Und die Jünger sind nicht besser. Jetzt kommt das zweite Hindernis. Sie sind genervt von ihrer Gegenwart, von ihrem Geschrei. Sie reden mit Jesus, komm, schick sie weg. Von uns aus heile sie, so wie du das oft tust. Aber bitte sorg dafür, dass diese Nervensäge verschwindet. Und dann das dritte Hindernis. Und das setzt dem Ganzen ja schon fast die Krone auf, aber es wird noch getoppt nachher. Jesus erklärt sich für nicht zuständig. Ich bin nur zum Volk Israel gesandt worden. Pech gehabt. Du gehörst nicht zu meiner Zielgruppe. Ja, es stimmt, das war der Auftrag, den Jesus von Gott hatte während seiner dreijährigen Wirkungszeit auf der Erde, dass er zu dem Volk Israel gesandt war. Aber spätestens an dieser Stelle hätte ich anstelle dieser Frau den Brei aufgehabt. Bei so viel Abweisung und Zurücklehnung hätte ich mich beleidigt zurückgezogen. Hätte ich gesagt, Dankeschön, bitte nicht mit mir. Doch die Frau wirft sich vor Jesus nieder und wiederholt ihre Bitte, hilf mir doch, Herr. Dieses Bild steht mir so vor Augen. Sie verkörpert in diesem ganzen Geschehen geradezu ihre Bitte. Und dann kommt ja nun wirklich der Hammer. Jesus antwortet ihr mit einem Bild: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und da ist ja klar, wie die Rollen verteilt sind, ne? Also die Frau findet sich nicht in den Kindern wieder. In diesem Wort spiegelt sich wieder, wie die Juden damals von sich dachten. Wir, die Kinder Gottes, die anderen, die Heiden, die Ungläubigen, sind die, die in Gottes Augen nicht wert sind, nichts wichtig sind, wie Haustiere. Und Jesus erinnert die Frau sozusagen, du weißt doch, wie wir Juden über euch denken, warum also sollte ich dir helfen? Und damit zerschlägt er alles Anspruchsdenken, was diese Frau vielleicht gehabt haben könnte. Und was tut die Frau? Es wäre ja naheliegend gewesen, dass sie jetzt wirklich den Brei aufhat, dass sie sich verbittert abwendet und sagt, ich habe es doch gleich gewusst, diese Juden, von denen ist nichts Gutes zu erwarten, diese arroganten, hochnäsigen Fatzken. Aber das tut sie nicht. Sie nimmt Jesus beim Wort und dreht ihm das Wort im Mund um. Ja, Jesus, aber auch die Haustiere, die Hunde, bekommen das, was vom Tisch runterfällt. Und da sagt Jesus, das ist großer Glaube. Das ist ein unglaublich tiefes Vertrauen zu ihm. Trotzdem diese Frau Jesus nicht versteht, trotzdem er sie zurückweist und letztlich auch zurückweisen muss, weil er ein Mensch ist und deswegen nur eine begrenzte Gruppe von Menschen erreichen kann und da einen klaren Auftrag von Gott hat, trotzdem bleibt diese Frau bei Jesus und erwartet Hilfe von ihm. Und das bringt Jesus dazu, sich ihr zuzuwenden und zu helfen. Was können wir von dieser Frau lernen? Und ich habe da immer so überschrieben, Glaube finden mitten im Leben. Es geht doch um die Frage, wie finde ich Glauben, wie finde ich zurück zum Glauben? Und es ist so, Frömmigkeit hilft uns nicht weiter. Die Antwort lautet nicht, lies in der Bibel und bete und mach deine stille Zeit und dann wird das mit dem Glauben schon wieder. Frömmigkeit kann hilfreich sein, aber sie allein macht keinen Glauben. Warum? Weil wir uns bei der Frömmigkeit in den Randgebieten unseres Lebens aufhalten. Sonntags der Gottesdienst, Dienstagabend der Hauskreis, Freitag vielleicht der Teamkreis, jeden Morgen früh, wenn wir top sind, stille Zeit. Vielleicht aber auch nur jeden zweiten Morgen. Aber es sind immer Nebenschauplätze. Da spielt sie nicht wirklich unser Leben ab. Wirklicher Glaube ist etwas unglaublich Existenzielles. Da geht es um alles, unsere Zukunft, unsere Hoffnung, unsere liebsten Menschen, unsere Angst, die uns den Atem einschnürt, unsere Verzweiflung, unsere Wut, unsere Leidenschaft, unsere Gier, unsere Lust, mitten im Leben. Und damit zu Jesus kommen. So fängt Glauben an. Und das ist kein wohltemperiertes Gebet. Das kann sehr wohl, wie bei dieser Frau, schreiend sein. Weil wir alles auf ihn setzen und nicht noch 5 andere Optionen haben. Ich kenne das so von mir. Bin ich krank, habe ich ein Problem, denke ich, jo, musst du erst mal mit der Diät versuchen. Klappt das nicht, sage ich, jetzt rufe ich meinen Heilpraktiker an. Vielleicht kann der mir helfen. Wird das auch nicht, dann sage ich, jetzt musst du mal zum Hausarzt. Dann gehe ich zum Hausarzt. Und er sagt, ja, da muss ich sie zum Facharzt schicken. Dann sage ich, gut, gehe ich zum Facharzt. So. Und wenn der sagt, oh, das ist jetzt aber schwierig, dann sage ich, ja, jetzt muss ich auch mal beten. Verstehen wir? Wir sind oft so, dass wir so viele alternative Optionen haben. Aber diese Frau hatte nur eine Option und die hieß Jesus. Und darum schrie sie ihm das alles hin. Es ist ein gutes Zeichen, wenn unser Gebet auch mal etwas lauter wird. Dann schläft man übrigens auch nicht so schnell beim Gebet ein. Und dann, auch das können wir von der Frau lernen, im Vertrauen bei Jesus bleiben, auch wenn es schwierig wird. Wenn Jesus unser Gebet nicht zu erhören scheint, wenn wir ihn nicht verstehen und fragen, Jesus, warum lässt du das zu, wenn wir warten müssen? Und irgendwo das Gefühl haben, ich glaube, ich vertraue, aber ich hänge in der Luft. Menschen erleben das ja immer wieder. Ja, da gibt es diesen Mann, fällt mir gerade der Name nicht ein, der die Waisenhäuser gebaut hat. Ne? Bitte? Ja, Franke? Nee, dieser in England, der aus England kam. Müller, Georg Müller, genau. Und der hat das immer wieder so erlebt. Der war völlig angewiesen auf Spenden. Und dann saßen sie da mit der ganzen Mannschaft des Waisenhauses um den leeren Tisch. Und dann erhörte Gott das Gebet. Und jemand klopfte und brachte einen Beutel mit Lebensmitteln. Warum? Warum denn nicht früher? Ich weiß es nicht. Aber das gehört zum Weg des Glaubens dazu. Also dranbleiben, Hindernisse überwinden. Ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich war in der Freien Evangelischen Gemeinde Friedrichshain, Gemeindegründungsarbeit. Das waren manche Jahre sehr, sehr schwierig. Und ich erlebte dann auch, wie wir Leute hatten, die mich persönlich angegriffen haben und Leute, die bisher, wo wir gut zusammengearbeitet haben, mir das Vertrauen entzogen. Und ich wusste nicht, wie kann es weitergehen. Ich war verzweifelt. Ich betete nicht nur einmal. Ich wusste nur, mit Jesus komme ich da durch. Und wisst ihr, das wurde zu einer ganz tiefen Glaubenserfahrung für mich. Aber nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Jede Krise kann so oder so ausgehen. Und es kann uns in tieferen Glauben führen, wenn wir alles auf die Karte Jesus setzen. Und es kann umgekehrt auch zu einer tiefen Enttäuschung und Verbitterung führen. Aber das ist der Weg, wie diese Frau Glauben gefunden hat. Vielleicht gibt dir das einfach Mut, zu Jesus zu kommen mit deiner größten Herausforderung, deiner größten Not. Es gibt einen Vorwurf an der Stelle, den ich immer wieder höre: Glaube ist doch nur eine Krücke zur Lebensbewältigung. Ich würde es so formulieren: Glaube ist ein Vertrauen zu Jesus, was sich gerade erst in der Not, in der Krise entwickelt und bewährt und zeigt. Ich glaube, wenn alles immer glatt läuft, dann können wir keinen Glauben entwickeln. Wozu auch? Brauchen wir ja nicht. Jesus ist doch als Retter zu uns gekommen und nicht als das Sahnehäubchen oben auf den Kuchen drauf. Und da auch ein anderer Vorwurf, der kommt aus der anderen Richtung, also nicht von Menschen, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen, sondern aus christlicher Ecke. Wenn ich nur mit meiner Not zu Jesus komme, um etwas von ihm will, das ist doch egoistisch. Aber wenn ich die Geschichte richtig verstehe, ist dieses Argument falsch. Jesus ist doch gerade gekommen als Retter, als Helfer. Und deswegen heißt er es gut und bezeichnet es selber als großen Glauben, wenn wir mit unserer Not, mit unserer Bitte um Hilfe zu ihm kommen und nicht woanders. Zum Schluss ein Vorschlag. Fang ein Glaubensprojekt an. Was ist deine größte Not? Was ist das, was dich am meisten herausfordert, wo du nicht weiter weißt? Nimm das. Und geh damit zu Jesus. Sag ihm das, schrei ihm das hin, entgegen. Das darf wirklich laut werden. Gehst du vielleicht in den Heizungskeller, irgendwo, wo die anderen nicht störst, oder in den Wald. Und dann bleib bei Jesus, weil du vertraust, dass er wirklich die Autorität ist, die Richtige, der helfen kann, dass er der ist, der von Gott ist. Und dann wirst du viel mehr finden als die Hilfe in deiner Not. Dann wirst du den finden, der auch die Ursache aller Not auf dieser Erde verändert, der dich neu in Verbindung mit Gott bringt, der dir Frieden schenkt mit deinem Schöpfer. Das ist der Weg des Glaubens, so ein Glaubensprojekt anzunehmen. Intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Glauben ist möglich. Sie ist ein Schritt, für viele ein wichtiger Schritt, aber sie führt noch nicht wirklich zum Glauben. Glaube fängt da an, wo wir mit der größten Schwierigkeit, der größten Not, die wir haben, zu Jesus kommen und bei ihm bleiben, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und dann werden wir Glaubenserfahrungen machen. Bete darum, dass Jesus uns das schenkt. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns den Mut machst, dass wir das Vertrauen zu Jesus fassen, so wie es diese Frau gefasst hat vom Hörensagen, und Jesus zu dir kommen mit den größten Schwierigkeiten, die wir haben. Und dass wir erwarten, dass du der bist, von Gott Gesandte bist, der uns helfen kann. Und dass wir durch dich aber auch viel mehr noch finden, als nur die Hilfe in unserer unmittelbaren Not. Das schenke du uns bitte und hilf uns, das, was du uns heute Morgen gesagt hast, mitzunehmen und nicht zu vergessen. Amen.
gerne aufstehen, wenn Sie möchten.
Bleibt ruhig stehen. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, die Gespräche fortzusetzen, die ihr vorhin begonnen habt. Das ging ja gerade erst richtig los. Wer ein besonderes Anliegen hat, wer Menschen braucht, die ihm zuhören, die ihm Mut zusprechen, die für ihn beten, der ist herzlich eingeladen, gleich hier vorne auf der Bank zwischen den Palmen Platz zu nehmen. Dort wird er Ansprechpartner finden. Ansonsten seid ihr wirklich herzlich eingeladen, noch ein bisschen hier zu bleiben, miteinander zu reden. Wahrscheinlich haben wir eine ganze Menge heute Morgen erfahren und erlebt, über das es sich lohnt, sich nochmal auszutauschen. Und Rolf, ich darf dich bitten, den... Danke, Norbert, stimmt. Da hattest du vorhin nochmal darauf hingewiesen, möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Also wer sich trifft, 10 vor 12, da drüben im Glasraum, wegen der Arbeit an den Flüchtlingen.
Ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen. Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit der inneren Freiheit, mit dem wichtigsten und herausforderndsten Thema, was dich beschäftigt, zu ihm zu kommen und von ihm Hilfe zu erwarten. Und so sei der Frieden Gottes, der höher ist als all das, was uns Angst macht und unsicher macht und verwirrt, dieser Friede Gottes sei bei dir durch Jesus Christus. Amen.